Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen Dank fürs Hören, sagt Axel Metz. Heute freue ich mich auf zwei Gäste, die zu den Superstars im deutschen Podcast-Business zählen. Ihr wöchentlicher Podcast wird jeden Monat von über 5 Millionen Menschen gehört und zählt damit zu den meistgehörten in Deutschland. Mord auf Ex. Leonie Bartsch und Lynn Schütze, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. True Crime ist ja das Knallergenre, wenn es um Podcasts geht und das mit weitem Abstand bei uns im Land. Und ich glaube, auch in anderen Ländern ist das so. Warum?
Ich glaube, in den USA tatsächlich auch. Also wir können ja immer nur davon ausgehen, warum wir gerne diese Geschichten erzählen und uns dafür faszinieren. Aber wir haben total das Gefühl, dass es daran liegt, dass es wahre Geschichten sind. Wahre Geschichten, die total faszinierend, schockierend und emotional sind. Also da ist einfach so viel drin und es ist so vielfältig. Und wir machen ja nicht nur True Crime, sondern wir haben noch einen zweiten Podcast, True Love. Also wir erzählen wahre Verbrechen und wahre Liebesgeschichten. Und wir glauben, dass diese beiden Podcast-Formate einfach sehr gut funktionieren, weil Leute einfach wirklich gerne gut aufgearbeitete, wahre Geschichten hören. Und das hat halt mit True Crime so begonnen. Und True Crime hat halt diesen Storytelling-Aspekt total reingebracht. Und ich glaube, das entwickelt sich jetzt immer weiter und dass dieser Markt an wahren Geschichten einfach total groß wird.
Und natürlich gibt es auch immer diese große Frage, die, glaube ich, ganz viele Hörerinnen und Hörer umtreibt. Warum begehen Menschen diese Art von Verbrechen? Und das sind ja auch immer Menschen, wo man das jetzt nicht von außen sehen würde. Also teilweise Nachbarn oder ein Arbeitskollege oder irgendwer aus dem Freundeskreis. Also das sind ja Täter, die einfach vorher ein oft unscheinbares Leben geführt haben und dann plötzlich zu den absurdesten, dunkelsten, makabersten Taten fähig sind. Und das ist auch so eine Grundfrage, die wir uns anschauen. Warum haben wir anscheinend als Menschheit auch nochmal so einen sehr tiefen Abgrund in uns? Und wir versuchen, diese Frage zu beantworten, indem wir Kriminalfälle aus allen Blickwinkeln beleuchten. Teilweise schauen wir uns eine Geschichte von einem Kommissar oder einer Kommissarin an und gucken, wie ein Tatort untersucht wird und wie ein Verbrechen gelöst wird am Ende. Also fast so Heldengeschichten schon. Teilweise schauen wir uns aber auch die Biografie von einem Serienmörder an und gucken, was ist in diesem Leben passiert, dass das am Ende die freie Entscheidung dieses Menschen war.
Was mich ja an der ganzen Geschichte so fasziniert, es sind so viele Frauen, die auf genau diese Art Podcast abfahren. Warum sind es die Frauen, die da so ganz besonders enge Fans auch von euch sind, inklusive meiner eigenen Frau, die auch sagt, oh, ich bin auch ein Exi und sag mal viele Grüße.
Ach, wie schön. Liebe Grüße zurück erstmal. Ich glaube wirklich, es sind die Emotionen. Ich glaube, Frauen haben sich schon immer viel für Emotionen und emotionale Geschichten interessiert. Also Frauen lesen auch am liebsten Krimis. Also es ist jetzt nicht, dass dieses Genre noch nie da war. Ich glaube, es ist jetzt so intensiv, weil wir das erste Mal im Podcast dieses Format haben. Und ich glaube auch, dass es für Frauen cool ist, auch mal weibliche Hosts zu haben. Also die Podcast-Landschaft ist außer bei True Crime auch nicht so weiblich besetzt. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie ein Faktor ist. Und halt einfach, also ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen einfach auch Recherche spannend finden, spannende Geschichten total interessieren. Es ist ja immer diese große Frage, hören Frauen True Crime, um sich selber zu schützen oder so? Ich glaube jetzt nicht, dass das der Faktor ist. Ich glaube, dass sie vielleicht eher mitfühlen können, weil sie vielleicht einige Situationen nicht so erlebt haben, aber oder teilweise tatsächlich auch leider erlebt haben, aber dass sie sich da mehr reinversetzen können, weil das Ängste sind, mit denen sich Frauen schon mal beschäftigt haben. Also ich glaube, da kommt vieles zusammen. Wir finden das aber total toll, so eine weibliche Community auch zu haben. Wir freuen uns über jeden Mann, der auch den Podcast hört, und unsere männliche Community, auf die sind wir sehr stolz, weil die ist relativ groß für True Crime. Aber ich finde es einfach auch toll, dass Frauen sich so für gut recherchierte Geschichten interessieren.
Nun macht ihr das schon seit 5 Jahren, über den Daumen gepeilt. Am Anfang gibt es ja nicht so viel immer von einer Sorte von irgendetwas, zum Beispiel von Podcasts, dann kommt einer, der erfolgreich ist, dann kommt noch einer, der auch erfolgreich ist, dann kommen ganz viele auf die Idee und dann wird es natürlich für den Nutzer sehr schnell interessant, weil man kann aussuchen, was man gerne hören möchte. Wie schafft ihr das, dass ihr seit 5 Jahren immer vorn mitspielt bei der ganzen Geschichte?
Also das war ja nie so von uns, also geplant will ich jetzt nicht sagen, weil natürlich ist es schön, dass es so dann irgendwann passiert ist, aber wir sind nie in den Podcast eingestiegen und haben gesagt, das wird jetzt einer der meistgehörten deutschen Podcasts aller Zeiten so. Das ist ein krasses Privileg und wir müssen uns eigentlich jeden Tag kneifen, dass es überhaupt so geworden ist. Unser Hauptmotivator war einfach, dass wir uns gegenseitig eh schon immer über sowas unterhalten haben und das Medium so spannend fanden und uns dann gesagt haben, hey, irgendwie gibt es doch noch gar keinen Podcast, also es war schon in der Form auch innovativ, der sich Kriminalfälle erzählt, aber wirklich wie unter Freundinnen. Also zwar auch mit einer intensiven Recherche, aber auch mal mit einem Glas Wein auf dem Sofa nach der Arbeit. Weil wir hatten ja auch noch unsere normalen Redakteursjobs und konnten das immer erst alles nachts recherchieren oder abends erst aufnehmen. War natürlich auch sehr True Crime-mäßig dann direkt, weil es so dunkel und düster war. Aber war eigentlich nie so beabsichtigt, dass es jetzt wirklich in der hochgradig professionellsten Variante startet und ist dann über die Jahre einfach so geworden. Und ich glaube, darauf ist die Antwort ein bisschen Mut. Also ich hatte auch immer irgendwie vorher schon auch so ein mulmiges Gefühl, auf einer Bühne zu stehen oder einen Vortrag zu halten oder habe auch den Gedanken gehabt, was denken jetzt meine Freunde, wenn ich plötzlich einen Podcast starte? Ist ja auch ein bisschen so ein Ding, jeder in der Medienlandschaft hat einen Podcast, sagen die es auch über mich, mache ich mich da gerade lächerlich? Und habe dann aber Lynn getroffen und gemerkt, ey, die hat auch Bock da drauf, okay, jetzt habe ich endlich einen Grund, das alles mal umzusetzen und mich zu trauen. Weil es wird ja auch niemand auf dich zukommen und sagen, ey, Leo, kannst du mal ein Buch schreiben? Woher sollen die denn wissen, dass ich das kann? Also ich muss es ja machen, um zu zeigen, ich kann Podcast recherchieren, ich kann sowas, ich kann ein Buch schreiben. Niemand kommt ja auf die Idee und sagt, ich habe das Gefühl, du solltest das machen. Vielleicht so dein Partner, aber wer sonst? Und dementsprechend war es echt so ein Ding von einfach ins kalte Wasser springen und sich trauen.
Und ich glaube, also wir sind ja sehr klein gestartet und es ist ja über die Jahre immer größer geworden. Also wir sind jetzt im letzten Jahr, haben wir uns verdoppelt an den Hörerzahlen. Das ist für uns immer noch total absurd, wie die Zahlen steigen und wie viel größer wir werden. Ich glaube, unser Erfolgsrezept da ist, dass wir sehr bei uns geblieben sind. Also uns war das immer wichtig, dass egal wie groß wir werden, dass wir uns nicht verändern und dass wir die Inhalte machen, die wir gut finden, das so erzählen. Und wir haben uns ein Team aufgebaut an Menschen, die uns total nahestehen. Das sind Freunde und Familie, die zwar alle aus den Medien kommen, aber die uns auch mal sagen, ey, Lynn und Leo, bleibt mal auf dem Boden hier. Also ihr seid bitte immer noch die Alten. Und das ist für uns immer das Wichtigste. Es soll authentisch bleiben. Wir sind beste Freundinnen, das wollen wir uns niemals verlieren. Und wir machen diesen Podcast, weil er uns Spaß macht, weil wir es spannend finden. Und auch jetzt, wenn wir anscheinend die größte Podcast-Tour spielen, die es jemals in Deutschland gegeben hat, machen wir das einfach immer noch mit dem gleichen Herzblut, wie wir angefangen haben. Und jeder, der bei uns arbeitet und auch Leo und ich, wir stecken da immer 150% rein. Und ich habe neulich mit jemandem darüber gesprochen, die meinte, was sie so schön findet bei uns, ist so, wir ruhen uns nicht auf dem Erfolg aus. Also es kommt, glaube ich, auch davon, dass wir immer noch das Gefühl haben, wir machen diesen kleinen Podcast vom Anfang und man realisiert gar nicht, dass man jetzt zu den Top-Podcasts hört. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen unseren Hörern und Hörerinnen immer noch beweisen oder wir wollen denen beweisen, dass es wirklich das Beste ist, was sie hören können und jede Folge wollen wir uns steigern. Und das ist total schön, dass sich das auszahlt und man merkt, dass die Leute das sehen.
Am Anfang wart ihr zwei Frauen, die nach Feierabend dann irgendwie losgemacht haben. Wie groß ist euer Laden jetzt?
Wir arbeiten jetzt mit echt sehr vielen Menschen zusammen. Das muss man sich selber auch immer nochmal in den Kopf rufen, weil plötzlich ist man auch für einige Menschen irgendwie Vorgesetzte, was sehr absurd ist. Das hatte ich nie geplant. Unser Kernteam sind 7 Leute bei uns, die recherchieren und mitarbeiten. Und dann haben wir nochmal einen Pool an freien Autorinnen und Autoren, die uns Fälle vorschlagen oder Recherchen übernehmen und deren Skripte arbeiten wir dann um und erzählen es im Podcast. Also genau, es ist echt so eine eigene Redaktion geworden. Weil
wir suchen aber auch immer noch. Also am liebsten würden wir uns gerne nochmal verdoppeln, aber man muss irgendwie die richtigen Leute finden.
Ist aus dem Grund, dass sich halt immer wieder auch Leute bei uns melden mit ihren eigenen Fällen oder mit irgendwelchen Sachen. Irgendwie plötzlich ruft ein Polizist an und will irgendwie eine Zusammenarbeit oder jemand Angehöriges erzählt, ey, ich habe das Gefühl, in meiner Vergangenheit ist was passiert, was nicht aufgeklärt wurde. Könnt ihr euch das anschauen? Und da kommen wirklich Menschen auf einen zu und Geschichten auf einen zu, die so viel Arbeit auch benötigen. Wir können leider das meiste davon noch nicht mal mehr umsetzen, weil da müssten wir uns, glaube ich, irgendwie fünffach klonen oder so, weil das einfach Recherchen sind, die ewig lang dauern. Ein paar davon haben es aber bei uns ins Team geschafft, dieser Geschichten, und an denen recherchieren wir jetzt schon lange. Teilweise muss man in den Fällen dann Gutachten beauftragen. Man muss irgendwie vor Ort dann eine Zeit lang auch wohnen, um irgendwie da sich so umzuschauen oder so bei diesen investigativen Recherchen. Und dann gibt es natürlich aber auch Fälle, wie gerade aus Amerika, wie ein großer O.J. Simpson-Fall oder so. Da reicht es dann auch aus, wenn wir uns alles Mögliche an Literatur bestellen und uns auf die Art und Weise einarbeiten. Also man sieht, es ist immer ein unterschiedliches Ausmaß an Recherche, und deswegen sind wir auch wahnsinnig froh, da halt jetzt echt ein Team zu haben, das überall nochmal doppelt drauf guckt und Fact-Checking macht.
Gibt es auch so einen Fall, wo ihr sagt, faszinierend, ganz verrückte Geschichte, aber wir trauen die uns nicht zu? Gab es das schon mal?
Ja, letztens tatsächlich. Also wir waren schon länger jetzt an der Recherche, über ein Jahr, auch mit einer Kriminologin, die bei uns im Team arbeitet und auch Polizeierfahrung hat, die hat sich alles angeschaut. Und aber auch ein bisschen durch den Arbeitsaufwand, der gerade durch die Tour einhergeht, haben wir gesagt, wir schaffen das ehrlich gesagt nicht durch alleine. Wir brauchen dafür noch eine Investigativredaktion von einer Zeitung und haben uns zusammengeschlossen. Und das kommt dann bald raus mit Unterstützung von Leuten, die wirklich tagtäglich sowas recherchieren.
Das war aber auch, also wir haben diesen Fall ganz normal aufbereitet und auf einmal hat sich so eine zweite Ebene geöffnet, die tatsächlich ein Riesen, ja, wäre ein Riesending in Deutschland, wenn sich das bestätigt, was wir befürchtet haben. Und deswegen war es dann so, dass man sich dann Unterstützung holt. Also da arbeiten wir dann auch manchmal mit anderen Redaktionen zusammen. Wir kriegen mittlerweile täglich Anfragen von Angehörigen, die uns darum bitten, ihre Fälle zu machen. Die muss man natürlich immer sehr lange prüfen. Und manchmal sind auch Sachen dabei, wo sehr große Unternehmen involviert sind. Und da muss man dann einfach manchmal als kleines Unternehmen gucken, schaffen wir das alleine, uns mit so großen Leuten im Zweifel anzulegen, oder holen wir uns da eine Unterstützung mit rein. Aber an sich ist dann eigentlich unser Ehrgeiz noch mehr geweckt.
Ihr geht auf Tour. Ihr seid am 24. Februar in Leipzig. Und da habe ich gestaunt, ihr seid ursprünglich gebucht gewesen im Haus Auensee, was ein schöner Saal ist, so mittlere Größe, so bis 2.500, vielleicht 3.000 Leute kriegt man rein. Ihr seid hochverlegt in die Arena. Da findet auch schon mal vor knapp 10.000 Leuten ein Handball- oder ein Volleyballspiel oder eine Sportart statt.
Axel, du machst uns gerade Angst.
Wir haben selber ein bisschen Panik. Ich wollte schon gerade sagen, weil du gesagt hast, ich habe mir früher so ein bisschen in die Hose gemacht für einen Vortrag vor der Klasse.
Ja.
Wie geht's euch jetzt damit, dort vor vielen, vielen Leuten auf der Bühne zu sein und dort eure Show zu machen?
Das ist total absurd, ne? Also man kann das gar nicht fassen. Also wir stehen ja in 6 Arenen in Deutschland auf der Bühne. Und wir waren, Leo und ich waren neulich bei Hans Zimmer in der Barclaycard Arena, und wir saßen im Publikum und haben uns umgeguckt und haben gedacht, wir können nicht glauben, dass wir auf solchen Bühnen stehen. Also wo wirklich Superstars eigentlich stehen. Wir haben dann nur irgendwann gehört, James Blunt geht parallel zu uns auf Tour und spielt kleinere Locations. Da waren wir so, was um Himmels Willen passiert hier eigentlich gerade? Also ich sage immer, es ist ein kleiner Fiebertraum. Man kann das wirklich nicht realisieren. Ich glaube, wir werden es nicht realisieren, bis wir auf der Bühne stehen.
Es ist eine Achterbahnfahrt schon gewesen. Also alles an Emotionen war da. Wir hatten, glaube ich, schon ein paar Nervenzusammenbrüche. Es wurde schon geweint. Wir hatten schlaflose Nächte. Dann hatten wir schlaflose Nächte aus positiven Gründen, weil wir plötzlich eine Idee hatten und ein Filmteam dabei haben und irgendwas umsetzen wollen. Also es ist, ich glaube, selten waren so viele Emotionen in so kurzer Zeit aufeinander geprallt bei uns. Was unter anderem auch daran liegt, dass wir uns vorher gesagt haben, egal welche Idee wir haben, also meinetwegen sollen Stuntmänner auf die Bühne kommen und ein Salto machen und eine Explosion. Lass uns erstmal an alles denken. Also lass uns auch alles erstmal für möglich erachten. Und daraus sind jetzt so ein paar Ideen entstanden, wo man sich dachte, wie passt das denn am Ende zusammen? Und ist das nicht komplett durchgeknallt? Oder auch irgendwie makaber oder düster oder spannend oder lustig? Also alle Emotionen sind vorhanden. Und daraus haben wir dann jetzt was gebastelt. Und ich würde sagen, wir sind jetzt gerade jetzt so ein paar Wochen vorher endlich mal an dem Punkt, wo wir stolz sind auf das, was alles da ist, und uns freuen können, weil vorher war es eher Panik, die vorhanden war, und jetzt ist es Vorfreude. Jetzt ist es eher stolz, toll. Das alles wird präsentieren zu können.
Spektakuläre Show. Also zum Glück stehen wir nicht nur alleine auf der Bühne. Ich glaube, man kann schon verraten, wir haben eine Band, wir haben Darsteller. Es wird viel passieren.
Ich wollte schon fragen, weil zwei Frauen, die sich da so auf einer Couch gegenüber sitzen oder auf einem Sessel oder an einem Tisch sitzen und sich gegenseitig was erzählen, das ist ja für eine große Halle ein bisschen wenig Show. Also ihr fahrt da richtig Geschütze auf.
Also ich glaube, es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir zu zweit auf der Bühne sitzen und uns nur was erzählen.
Das war ja auch unsere Sorge. Wir dachten so, Leute, die Podcasts hören, die sind auf dem Weg zur Arbeit, die machen irgendwie zu Hause ihre Wäsche, die haben immer was zu tun. Und wir kennen das selber, durch unsere TikTok-generationsgeprägten Gehirne sind wir nicht mehr in der Lage, uns so wahnsinnig lange darauf zu konzentrieren, wie zwei Leute einfach nur reden auf der Bühne. Das war uns klar. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen all das liefern und wollen auch all das liefern, was es im Podcast sonst nicht gibt. Darsteller, Interviews, Videos, Explosionen, Musik, Feuerwerk.
Leo alles. Und ich sind einfach so Leute, also wir hören nicht auf, gefühlt. Und wir sind damit so, wir wollen wirklich alles toppen. Und wir haben auch, wir sind dann zu Hans Zimmer gegangen, zu Taylor Swift, wir sind zu Apache gegangen, wir haben uns wirklich jedes Konzert angeguckt, dass wir uns
auch zu True Crime Veranstaltungen orientieren uns nicht nur an Taylor Swift.
Nein, aber wir haben uns wirklich alles angeguckt, was es in Shows eigentlich letztes Jahr gab und haben danach immer unseren Booker geschrieben und waren so, das machen wir. Und der war nur so, oh mein Gott, bitte hört auf. das kriegen wir nicht alles in eine Show rein. Aber ich glaube, wir können schon sagen, so eine Art von Podcast-Live-Show hat es noch nie gegeben. Es wird spektakulär.
Ich bin extrem neugierig.
Du bist natürlich herzlich eingeladen mit deiner Frau. Also sag
Dankeschön.
Stefan,
ja,
safe, komm vorbei.
Dann müsst ihr vorbeikommen.
Sehr, sehr cool. Ihr seid beide in den 90ern geboren?
Ja. Mhm.
Das bedeutet, ihr habt eure prägenden Jahre in den 2000ern erlebt. Mhm. Am Anfang, wenn man Kind ist, hört man in der Regel das, was die Eltern so hören in Sachen Musik. Ich finde das auch in der Regel ziemlich gut, abgesehen von den Kinderliedchen aus dem Kindergarten.
Und kommt auf die Eltern drauf an.
Ja. Irgendwann entdeckt man auch so seine ersten eigenen musikalischen Sachen, wo man sagt, das ist meins, das hat mit Mama und Papa nichts mehr zu tun, das höre ich mir an, das gefällt mir. Was war das bei euch so für eine Künstlerin oder Künstlerband, wo ihr sagt, das war meins, das habe ich für mich entdeckt?
Ich glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Also
ja,
ich glaube,
wir sind extrem unterschiedlich.
Lynn hat mich ein bisschen inspiriert, mehr auch auf so Country- und Popmusik zu achten, also so Taylor Swift-mäßig, was ich vorher irgendwie sehr vermieden habe, aber dann realisiert habe, es ist eigentlich ganz geil. Und ich habe immer schon so ein bisschen alternativere Musik gehört. Also ich weiß noch, ich habe meine Abi-Prüfung, es war so eine Kunstprüfung, wo ich was töpfern musste, habe ich während der Abi-Prüfung das ganze Album von Old Jay gehört. So ein bisschen diese Richtung. Und jetzt beim Skripten hilft es mir total, also wenn ich in so einen True-Crime-Fall mich einarbeite, mir Filmmusik anzuhören. Also gerade Hans Zimmer oder so, irgendwelche Filmmusiken oder auch von Serien und Filmen, die ich mag, davon die Komponisten und die Filmmusik zu hören, ist so geil zum Schreiben, weil es so episch ist. Oder ich hatte zum Beispiel einen Fall mal aus, da ging es so um Wilden Westen in Amerika. Habe ich mir natürlich die ganze Musik angehört, um mich so ein bisschen in die Stimmung zu kriegen. Und das hilft in der Kreativität.
Ich habe früher, also Leo hat es gerade schon gesagt, ich habe, glaube ich, schon mit 14 Taylor Swift gehört. Also ich habe vor allem Taylor Swift gehört, als es noch richtig uncool war, Taylor Swift zu hören. Und ich habe mich nie getraut zu sagen, dass ich Taylor Swift höre. Und habe das, glaube ich, stark verheimlicht für sehr viele Jahre in meinem Leben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool ich das finde, dass ich endlich cool bin damit, dass ich Taylor Swift höre. Weil, also Leute, als ich 14 war, war das wirklich das Uncoolste, was man machen konnte. Also ich bin so eine kleine Popmaus. Ich habe früher auch viel Culture Candela und alles gehört. Und mein Bruder, der ein totaler Musiknerd war, immer, wie kannst du nur? Aber solange man mitsingen kann und mittanzen kann, war ich im Zweifel dabei.
Ich bin ja total froh, dass ich überhaupt wieder zurück in so einer musikalischen Phase bin, dass es Gesang gibt. Weil ich habe auch so eine sehr elektronische Techno-Phase durchgemacht, wo ich, wenn ich eine Stimme gehört habe, direkt so, nee, so zusammengezuckt bin. Und jetzt bin ich so ein bisschen zurück. Und gerade, was sehr geil ist, das Spiel Hitster, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, wo man ja Songs aus verschiedenen Jahrzehnten erraten muss. Und das bringt mich gerade nochmal in so eine Welt zurück von so 70er, 80er Jahre Bands und so. Und das macht so Spaß. Und meine Playlist wird gerade, also jetzt bin ich bei der Musik angelangt, die mein Papa früher gehört hat, als ich Teenager war.
Lieblingssong aus den 80ern von dir?
So. Small Town Boy.
Oh, da sagt Leo.
Warum? Ist das,
der Leo sagt jedes Mal, wenn wir irgendwann einen Film machen, dann ist das das Intro.
Ja, ich liebe es. Es ist so gut. Bronski Beat, Small Town Boy. Der beste Song, ich finde den einfach, also es geht ja um so einen Vorstadtjungen, der irgendwie da raus will und so. Und ich bin auch auf dem Land groß geworden, bei uns gab es wirklich nichts. Also die nächste Disco war eine halbe Stunde entfernt. Allein schon, dass ich Disco sage, zeigt, dass es echt eine andere Zeit war. Und keine Großstadt und kein moderner Vibe oder so. Und jetzt lebe ich in München und bin in der Medienwelt angekommen und so. Und das ist ein bisschen ein anderer Vibe. Deswegen, ich finde diesen Song einfach cool.
Bei dir, Taylor Swift, welcher ist dein absoluter Lieblingssong?
Oh, ich liebe Into the Woods. Ich weiß auch nicht, warum. Das hat so viel Energie, da ist so viel los. Tatsächlich, wenn ich mal Sport mache, ist das der Song, der mich dann auf den letzten Metern da noch durchtreibt. Bin ich ganz großer Fan von.
Sehr, sehr cool. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hätte noch 100.000 Fragen, aber die können wir ja vielleicht später mal klären.
Ja, gerne. Und wie gesagt, komm gerne dazu. Wir freuen uns total.
Axel trifft Lynn und Leonie von Mord auf Ex. Die beiden sind auf ihrer Deutschlandtour am 24. Februar in der Arena Leipzig. Ihr Podcast erscheint jede Woche neu. Mehr Infos gibt's im Netz unter aufex.de und auf Instagram unter Mord auf Ex Podcast. Auf Insta und Facebook findet ihr auch Axel trifft. Ich bin Axel Netz, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.